Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Edouard Philippe Tupé und ich möchte heute zu Ihnen über Film und Geschichte sprechen. Konkret will ich dies am Beispiel von zwei Filmen des Regisseurs Tom Tykwer tun. Der Titel meines Vortrags heißt Tom Tykwers Kinoalphabet. Lola und Sissi im Spiegel deutscher Filmgeschichte. Und da ich glaube, dass es nicht auf der Hand liegt, dieses Thema ausgerechnet an Tom Tykwer auszuarbeiten, bedarf es einer Vorrede, einer kurzen Erläuterung. In den letzten 10 Jahren gibt es im deutschen Film eine verstärkte Auseinandersetzung mit Geschichte. Dabei stechen insbesondere die Bearbeitungen der DDR-Vergangenheit ins Auge, wie zum Beispiel Goodbye Lenin von Becker oder Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck. Diese Filme inszenieren und zeigen Geschichte und waren damit sehr erfolgreich. Andere Filme gehen von Bestandsaufnahmen in der Gegenwart aus. Beispiele hierfür sind die Arbeiten von Andres Weil, Die Überlebenden, Blackbox BRD, Der Kick oder Christian Petzold, Die innere Sicherheit, Gespenster, Jeller. In diesen Filmen wird auf unterschiedliche Weise die Gegenwart mit der Vergangenheit konfrontiert. Zeitschichten geraten dabei in, über und durcheinander. Es entstehen Zeitbilder, die sich aus Fragmenten zusammensetzen. Die einzelnen Teile gehen nicht auf in einer Geschichte. Die Filme bilden vielmehr zeitliche Klammern. Innerhalb dieser Klammern stoßen Fragmente aufeinander. Diese Zeitbilder beschreiben innere Räume, deren Konstellationen für den Zuschauer weniger sichtbar und erklärbar werden, die also nicht in Erzählungen aufgehen. Dann gibt es noch die Filmemacher der Berliner Schule. In ihren Filmen geht es eher um den Alltag, um ein spezifisches Lebensgefühl einer Generation. Deutsche Geschichte im klassischen Verständnis wird in diesen Filmen selten explizit thematisiert und Christian Petzold ist in diesem Kontext eine Ausnahme. Exemplarischer sind Filme von Thomas Arslan, Der schöne Tag, Ferien oder Angela Schanelek, Mein langsames Leben, Nachmittag. Beide erzählen von Personen und Orten der Gegenwart. Dennoch sind die Filme wie konkrete Zeitschnitte angelegt. Es geht um einen Tag, einen Nachmittag, ein Jahr, um die Ferien. Was man hier sieht, ist ein Gewordensein von Personen und Konstellationen. Schließlich möchte ich in diesem Kontext die Filme von Tom Tykwer ins Spiel bringen und an seine Zusammenarbeit mit Franka Potente erinnern, in Lola Rent und Der Krieger und die Kaiserin. Diese Filme haben auf den ersten Blick wenig mit der Erfahrung von Geschichte oder Zeitgeschehen zu tun. In der sozialpsychologischen Lesart von Siegfried Krakauer wären Tykwers Filme, Zitat, eine ausgezeichnet gemachte Sache, die nur einen Fehler hat, dass sie keine Sache ist, sondern nur Staffage. Solche leeren Schaugepränge sind typisch für unsere heutige Öffentlichkeit. Ein Mittel zum Zweck der Wirklichkeitsflucht. Zitat Ende. Mit Krakauer, der diese Zeilen natürlich nicht zu Tykwers Film, sondern zu Josef von Sternbergs Der blaue Engel schrieb, bleibt zu fragen, was es mit einem solchen Film Ende der 90er Jahre auf sich hat. Zunächst ließ sich Folgendes konstatieren. Im Vergleich zu den oben genannten zeitgenössischen Filmen mit ihren konkreten Bezügen auf Geschichte, Zeitgeschehen und Alltagszeit handelt es sich bei Tykwer eher um märchenhafte oder mythische Zeit- und Erzählformen. Tykwer setzt aber nicht einfach die Mythenbildung der 1930er Jahre fort, wie sie als Konstellation Sternberg-Dietrich bekannt ist. Zur Erinnerung. Siegfried Krakauer hatte Den blauen Engel von Josef von Sternberg mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle deshalb kritisiert, weil er den Roman von Heinrich Mann aus den historischen Bezügen herausgelöst sah. Der bürgerliche Roman war darin in eine mythische Filmerzählung verwandelt worden. Im Gegensatz zu Sternberg bearbeitet Tykwer aber keinen historischen Roman. Sein Vorgehen setzt vielmehr direkt am Mythos an. Er bearbeitet die Mythen deutscher Filmgeschichte. Und nur in diesem Sinne ist in ihnen historische Erfahrung enthalten. Greifbar wird diese Erfahrung in den Spuren zweier Namen, Lola und Sissi. Ähnlich wie Monogramme stehen die Namen für Verdichtungen von Geschichte. Und sie erscheinen als Bild und Schrift gleichzeitig. Dieser Fokus auf Namen bzw. Monogramme soll mein Ausgangspunkt für eine Untersuchung der Filme Tom Tykwers sein. Dabei interessiert mich, wie in den Filmen Geschichte erfahrbar, begreifbar und bearbeitbar wird. Die Rahmenhandlung dieser Untersuchung thematisiert das komplexe Verhältnis von Bild und Schrift im Film. Anders gesagt, es geht um die Buchstäblichkeit der Bilder und Tonspuren, darum, wie Bilder lesbar werden. Meine These zu Tykwers Filmen lautet, dass er eine Arbeit am Mythos unternimmt, dass er Mythen dekonstruiert, ähnlich wie dies Roland Barthes in seinen Mythen des Alltags vorgeschlagen hat. Erstens, Lola als Ornament deutscher Filmgeschichte. Der Film Lola Rent beginnt mit einem Prolog. Die Vorrede spricht Hans Petsch, dessen Stimme ihn sofort als Märchenerzähler kenntlich macht, selbst dann, wenn sie nicht schon in einer westdeutschen Kindheit über diverse Märchenschallplatten ins Gedächtnis der heutigen Kinogänger eingeprägt wurde. Zitat: Der Mensch, die wohl geheimnisvollste Spezies unseres Planeten. Ein Mysterium offener Fragen. Zitat Ende. Diese Voraussetzung über die allgemeine Natur des Menschen ist ein erster Kunstgriff. Damit wird zunächst ein Mythos vom Menschen etabliert. Erst auf dieser Basis wird eine Geschichte erzählt, die zwar so tut, als wäre sie allgemeingültig, die aber immer eine zweite Lektüre anbietet. Aus der mythischen, quasi planetarischen Allsicht des Märchenerzählers rast die Kamera auf eine Stadt, ein Haus, ein Zimmer zu und hält auf einem Telefon in Großaufnahme. Jetzt, mit dem brüllend lauten Schellen, beginnt die eigentliche Erzählung als Detailaufnahme innerhalb des mythischen Rahmens. Der Film eröffnet mit einem Telefongespräch, mit einer Kommunikationssituation, die das Modell menschlicher Kommunikation illustriert. Sender, Nachricht, Empfänger. Die Gesprächsteilnehmer werden als getrennte Einheiten vorgeführt, die nur durch ein Medium verbunden sind. Gegenstand des Gesprächs ist das Fehlen einer Geldtasche mit 100.000 Mark. Dieses Getrenntsein von drei Elementen ist der Ausgangspunkt des Films. Sein Ziel ist die Vereinigung dieser Elemente und am Ende fügt sich die Dreiecksgeschichte tatsächlich zu einem Happy End. Lola, die Heldin, Franka Potente, hält an jeder Hand einen Liebhaber. Rechts Money, Moritz bleibt treu, und links Money, die Tasche mit den 100.000. Freeze Frame am Ende des Films. In der Fixierung verwandelt sich das ursprüngliche Sender-Empfänger-Modell in eine Zeichenstruktur, die eher an das dreigliedrige sprachwissenschaftliche Zeichenmodell Saussures erinnert. Signifikant, Trennbalken, Signifikat. Der Film besitzt aber neben dem mythischen Prolog noch einen weiteren Rahmen, der die Filmwahrnehmung leiten kann, die Gestaltung von Titel und Filmplakat. Diese paratextuellen Elemente gehören in der Filmgeschichte zum wenig beachteten Beiwerk. Dabei liefern gerade diese Zusätze eine Rahmenstruktur für den Kinogänger und lassen das Kino als je spezifischen Ereignisraum eines Films erscheinen, an dessen Fassade Titel und Plakat vorübergehend angebracht werden. Ähnliches gilt natürlich für die Hüllen von DVDs. Das Besondere eines Titels ist nun, dass er sich problemlos an andere Orte transportieren lässt, beliebig reproduzieren und in andere Kontexte stellen lässt. Der Titel vertritt den Film überall dort, wo der Film selbst nicht auftreten kann. In Filmverzeichnissen gerät er zum Beispiel in unmittelbaren Kontakt mit anderen Filmtiteln, von denen er sich in erster Linie unterscheiden muss. In zweiter Linie kann er aber auch Assoziationen und intertextuelle Verknüpfungen mit anderen Filmen erzeugen. Der Titel Lola Rent scheint gerade auf solche Funktionen hin angelegt zu sein, denn der Name Lola ist in der deutschen Filmgeschichte nicht unbekannt. 1930 verbindet er sich unter dem Label Der Blaue Engel und durch die imaginative Kraft Josef von Sternbergs mit der Figur einer Prostituierten. Die fesche Lola wird zusammen mit ihrer Darstellerin Marlene Dietrich weltberühmt. Seither trägt Lola das Stigma des Engels und der Prostituierten und auch den Stempel eines Berlins jenseits der preußischen Tugenden. 1950 kehrt Marlene zumindest fürs deutsche Kinopublikum noch einmal als die rote Lola zurück, deutscher Titel von Hitchcocks Stage Fright. Dass in diesem Film die Technik der kinematografischen Lüge eingeführt wird, Hitchcock täuscht die Zuschauerschaft mit einer Rückblende, die sich am Ende des Films als falsche Fährte erweist, und dass sich diese mit dem deutschen Titel Die rote Lola verbindet, mag zunächst als Einfall der Werbestrategen erscheinen, die an die Verbindung Lola-Marlene anknüpfen wollen. Gleichzeitig liest sich dieser Titel wie das Unbewusste einer kollektiven deutschen Zuschauerseele, die den Topos des Falschen mit der Figur einer roten Lola verbindet. Fassbinders Lola ist wieder Prostituierte, wenn auch in einer Kleinstadt. Sie steht für ein bundesrepublikanisches Nachkriegsszenario, das die Atmosphäre der Wirtschaftswunderzeit einfängt. Ferner gibt es noch Verbindungsstränge von Lola zum Transvestismus, zur Homo- und Transsexualität, vornehmlich von Großstadtexistenzen. Man denke an den gleichnamigen Song der Kinks oder an den Film Lola und Billy the Kid. Schließlich findet sich der Name im deutschsprachigen Filmregister auch mit adjektivischen oder anderen Ergänzungen wie Lola, Jung und Wild oder Lola, der blonde Teufel. Auch die Aufregungen, die diese Zusätze versprechen, unterstreichen den Status von Lola als Objekt. Sie verweisen auf den Kontext des sexuellen Begehrens, seiner Verbindung zum Falschen und illustrieren schließlich die theoretische Figur der Frau als Bild. Dass der Deutsche Filmpreis seit einigen Jahren ebenfalls unter dem Titel Lola vergeben wird, geht mit einer aktuellen Nobilitierung des Namens einher, die ihm das Verrufene seiner Geschichte zu nehmen versucht. Dieser Akt folgt möglicherweise nur einer Neukodierung des Mythos, für die Tom Tykwer mit seinem Film Lola Rent die Weichen gestellt hat. Tykwer erhält bei der Vergabe des Deutschen Filmpreises für seinen Film Der Krieger und die Kaiserin, Hauptdarstellerin Franka Potente, am 22. Juni 2001 allerdings nur den zweiten Preis, die Silberne Lola. Zweitens, Lola Rent als Filmtitel. Neben dem Status Lolas als Objekt des Begehrens erläutern die genannten Filmtitel vor allem die generelle und strukturelle Funktionsweise eines Titels. Ein Filmtitel bezeichnet den ganzen Film. Selbst wenn er nur eine Person benennt, nur einen Teil des Films oder einen Moment beschreibt, so muss dieser Teil immer für das Ganze einstehen. Die meisten Filmtitel funktionieren so, selbst dann, wenn sie als Paradox oder Verneinung formuliert sind, wie Der Tote lebt oder Rien sur Robert. Lola Rent ist zwar ein in sich geschlossener Satz, dessen beschreibende Funktion grammatisch einfach und klar erscheint, ergibt zudem genau das wieder, was die Hauptfigur fast den ganzen Film lang tut. Sie rennt. Die Bezeichnungsfunktion dieses Titels bleibt aber dennoch außerordentlich schwach und fragmentarisch. Lola rennt, das gibt kein ganzes Bild und zu wenig kontextuellen Sinn für einen Spielfilm. Der Titel stürzt gewissermaßen mitten in die prädikative Aussage Rent ohne sie sorgfältig zwischen Subjekt und Objekt oder einer Umstandsbestimmung zu verankern und ist also höchstens experimentalfilmtauglich. Lola rennt nach Hollywood, das wäre eine klar überschaubare und eine zukunftsweisende Sache. Wenn also der Titel seiner Bezeichnungsfunktion nicht wirklich nachkommt, dann bleibt zu fragen, ob er möglicherweise andere Funktionen übernimmt. Untersucht man ihn als Text, so erscheint er wie ein Beispiel, das die Strukturen des Erzählens in seinen einfachsten Bestandteilen, Subjekt und Prädikat, ausstellt. Etwa so, wie man sie in der Grundschule mit der ersten Lesefibel kennenlernt. Peter ruft, Flocki kommt. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass beim Erwerb von Lesen und Schreiben das Feld des Begehrens immer mitgedacht wird. Man lernt an Beispielen, an denen das Begehren bildlich sichtbar wird. Peter ruft enthält eine Ausrichtung, eine Art Vektor der Bewegung, die von Peter ausgeht. Über Peters Rufen wird gleichzeitig die Grundlage der Möglichkeiten des Geschichtenerzählens erläutert. Ein Satz wie Peter steht könnte das nicht in gleichem Maße leisten. Flocki kommt ist zwar grammatisch genauso aufgebaut wie Peter ruft, markiert aber im Kontext Peter ruft bereits die Konkretisierung einer Kommunikation. Das Zuschnappen als Möglichkeit innerhalb einer Textur, die auf einen Ziel und Endpunkt zuläuft. Peter ruft, Flocki kommt. Das ist eine strukturale Erzählung im Feld des Begehrens, beschränkt auf ihre Anfangs- und Endmarkierungen. Um die jungen Leserinnen und Leser nicht sofort wieder in schriftloses Genießen zu entlassen, heißt es in der Lesefibel allerdings, Peter ruft, Flocki kommt nicht. Vergegenwärtigt man sich diese kindliche Erfahrung, so erkennt man zunächst, dass es sich bei Lola rennt um ein Mittelstück handelt, um reines Rennen ohne Anfang und Ende, um eine Konstruktion, die der Ergänzung bedarf. Aus Filmen ist dieses Aufbrechen der klassischen Narration bekannt, aus Filmtiteln weniger. Darüber hinaus stellt der Vergleich mit Peter und Flocki klar, dass sich die Geschichte nicht um die rothaarige Lola dreht. Im Kino interessiert man sich nicht wirklich für sie, genauso wenig wie in der Lesefibel für Peter und Flocki. Lola ist, ebenso wie die beiden Fibelwesen, ein Platzhalter innerhalb einer Struktur, die vorgeführt wird. Dass es hier tatsächlich um ein kollektives Verhältnis zur Sprache geht, das nicht ein spezifisches Individuum Lola meint, erläutert der Film eindrücklich in einem Bild. Nach dem Prolog werden die Buchstaben des Titels Lola rennt aus einer Menschenmasse geformt und aus vertikaler Aufsicht aufgenommen. Im Kino wird dieser Platzhalter von einer jungen Frau mit roten Haaren dargestellt. Man erfährt wenig von Lola, von anderen Randfiguren werden in blitzartig angestreuten Filmstandbildern ganze Lebensgeschichten erzählt. In diesem Kontrast bleibt Lola eine Kunstfigur der Popwelten, eine schillernde Oberfläche mit einem roten Klecks, an dem man sie immer gleich erkennt. Drittens, die typografische Gestaltung Lola rennt im Filmplakat. Außerhalb des Films ist der Titel zusätzlich als Schriftbild und Logo im Plakat zu sehen. Auch im typografischen Entwurf für Lola rennt wird noch einmal auf die Struktur des Erzählens referiert. Lola erscheint in weiß auf grauem Grund, als Auslassung bzw. als deiktisches Element. Lola, das steht hier für du und ich, für Lo und La. Das Geschlecht spielt noch keine Rolle. Als Platzhalter bezeichnet es die mögliche Verbindung des Kinogängers zum Film. Das Rent bildet den energetischen Handlungskern, grammatisch ebenso wie in seiner graphischen Gestaltung als Kursive. Die Buchstaben beugen sich und stehen bereit, wie vor dem Startschuss. Der Film wird hier als Laufbild symbolisiert. Die drei weißen Linien bilden drei Schienen, auf denen der Titeltext zu fahren scheint. Das Logo fungiert abbildhaft, insofern die drei Linien den drei Variationen der Handlung entsprechen, die der Film nacheinander durchspielt. Unterhalb der Linien stehen die Namen der Hauptdarsteller, Franka Potente und Moritz Bleibtreu. Das Logo bildet damit einerseits eine Figur, die Form eines Zuges. Der linke Teil enthält den Namen Lola, erinnert an einen Triebwagen. Das darauffolgende Rent beschreibt den eigentlichen Zug, oder besser noch dessen Bewegungsrichtung, die nach rechts verläuft. Am Bildrand ist sie abgeschnitten und weist in ein unbestimmtes Off. Andererseits stellt das Logo die Analogie zu einem sprachlichen Zeichen her, signifikant Signifikat, und figuriert als kinematografisches Äquivalent. Unten stehen die Schauspielernamen als Signifikanten, oben der Titel des Films als Signifikat. Das Besondere dieses kinematografischen Zeichens ist, dass es in weiß gehaltene Leerstellen für den Kinogänger enthält, in die er investieren muss, um das Kinematografische erst möglich zu machen. Viertens, Lola rennt als kinematografische Alphabetisierungskampagne. Eine Relektüre von Logo und Filmtitel verschiebt das scheinbar so banale Unterhaltungskino in Richtung filmtheoretischer Unterricht. Das Thema des Films wird damit weitaus abstrakter. Es gerät zu einem Metafilm, einem Kommentar über die sprachähnliche Konstruktion der Kinematografie oder zu einer Alphabetisierungskampagne des Kinos. Lola Rent liest sich plötzlich wie eine neu aufgelegte Lesefibel für deutsche Kinematografie nach der Wiedervereinigung. Ostlern wie Westlern wird darin die Arbitrarität der Zeichen unter anderem am Phänomen ihrer Vervielfältigung erklärt, konkret an der Existenz der fünf Grunewaldstraßen Berlins. Das ist der entscheidende Punkt und der Grund, warum sich Lola und Manni bei ihrer Verabredung verfehlt haben. Und es ist dieses Moment des Verpassens, der im anfänglichen Telefongespräch rekonstruiert wird. Um die Konsequenzen dieses abstrakt-theoretischen Problems zu veranschaulichen, die Beliebigkeit der sprachlichen Zeichen im Hinblick auf die Zusammengehörigkeit von Signifikant und Signifikat, wird im Verlauf des Films weiter en Detail von den prekären Folgen für Lola und Manni berichtet. Unter dem Einbruch der symbolischen Ordnung, die Kontrolleure in der U-Bahn, wird Manni von Manni getrennt. Ein Sprachzeichen ohne Trennbalken ist wie ein Fahrgast ohne Fahrschein und kann nicht geduldet werden. Seit diesem Zwischenfall irrt Manni wie ein Signifikant ohne Signifikat, wie ein sprachliches Lautbild, das seinen Sinn verloren hat, durch Berlin. Manni, durchgestrichen Manni, ist eine Figur des Mangels, eine Konstruktion, die Begehren erzeugt, wie jenes Peter ruft. Und Manni ruft Lola an, per Telefon. Lola begegnet diesem rufenden Begehren, ähnlich wie Flocki. Sie verspricht, dass sie kommt. Erst jetzt folgt das Mittelstück. Lola rennt, auf das der Titel anspielt. Lola fährt nicht mit der U-Bahn. Stattdessen rennt sie mehrmals parallel oder quer zu einem fahrenden gelben Zug der Berliner Verkehrsbetriebe durchs Bild, so als würde sie mit diesem Platzhalter Berlins im Wettstreit liegen. Diese Parallelisierung der U-Bahn mit der rennenden Lola illustriert einmal mehr ihre Kennzeichnung als Triebwagen und Wunschmaschine. Und allein in diesem Sinne verkörpert sie, wie seinerzeit Marlene in den Sternberg-Filmen, den weiblichen Star als Fetisch des männlichen Blicks. Diese Variante führt Tom Tykwer als eine von drei Möglichkeiten seines Films im zweiten Durchlauf vor. Lola verspricht Manny die Rettung und sie erreicht ihn tatsächlich gerade rechtzeitig. Dieser glaubt, sich wirklich schon allein durch ihren Zuruf gerettet. Hier läuft die Geschichte andersherum. Lola ruft, Manny kommt, wird aber genau in dem Moment, als er auf sie zugehen will, glücklich lächelnd, von einem schicksalhaften Krankenwagen überfahren. Lola Rent erzählt seine Geschichte in einer Art kinematografischem Konjunktiv und spielt nacheinander drei durch geringe Abweichungen gekennzeichnete Läufe Lolas durch. Die erste Runde spielt auf die Variante des Outlaw-Couple-Films an. Lola wird nach dem Überfall auf einem Supermarkt auf der Flucht von einem Polizisten erschossen. Tikwa gibt Manny und Lola aber noch eine dritte Chance. In der dritten Runde gelingt es Manny selbst, das Geld wieder zu bekommen. Er meistert also seine ödipale Situation und erspart es Lola dadurch, in die Fußstapfen des Mythos Marlene zu treten und ferner auch, im Kontext postfeministischer Filmtheorie, als fallische Frau analysiert zu werden. Tikvas Lola ist eine Wunschmaschine und als solche fest mit dem Wunschort Berlin und der neuen Berliner Republik verknüpft. Deshalb hat sie im Film keinen Charakter und keine Geschichte. Sie ist vielmehr ein energetischer Platzhalter. Insofern wird sie zur Attraktion und Projektionsfläche ganz heterogener Zuschauerschaften der 1990er Jahre. Sie fasziniert sowohl die aufstrebende Generation, die im Börsengeschäft und globalisierten Kapitalfluss ihr neues Heil in einer imaginären Bewegung sucht und die sich phasenweise mit silbernen Rollern, elegant und regressiv, vor allem aber nicht unfallfrei, durch die neue Hauptstadt zu bewegen versuchte. Lola beeindruckt aber auch ihre Vorläufer, die Generation der Subkulturen, sozialen Bewegungen und gescheiterten Existenzen, denen sie im Film eine vorübergehende Identifikationsfläche bietet. Schließlich adaptiert sie noch weit ältere Mentalitäten. Tückwers Zukunftsmodell für die Berliner Republik besteht aus einer kinematografischen Oberfläche, auf der sich deshalb so produktiv fantasieren lässt, weil es ihr als Leerstelle gelingt, so widerstreitende historische Ideologietraditionen wie »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe angestellt« Marlene Dietrich, »Üb immer Treu und Redlichkeit« Professor Unrat, aber auch die preußischen Tugenden und schließlich auch das Lebensgefühl der Punk-Generation ebenso wie das der neuen Generation von Internetbrokern. 100.000 in 20 Minuten. Miteinander in Einklang zu bringen. Fünftens. Von der Zeichenstruktur Lola zur somatischen Ebene. Sissi. Der Krieger und die Kaiserin ist im Gegensatz zu Lola Rent viel weniger schablonenhaft. Der Film zeichnet ein eigenwilliges Pastiche der Sissi-Trilogie Ernst Marischkas aus den 1950er Jahren. Von verschiedenen Kritikern wurden Marischkas Filme, die die Geschichte der österreichischen Kaiserin Elisabeth 1837 bis 1898 erzählen, als ein Kommentar auf die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte gelesen. Mit der jungen Romy Schneider wurden in den Sissi-Filmen Erlösungs- und Aufbaufantasien verbunden, wie auch ein latenter Pazifismus gegenüber den althergebrachten militärischen Usancen, eine Erlösung der Kriegsgeneration durch die Kaiserin. Tikva verwandelt die Staffage des österreichischen Kaiserhauses in den Schauplatz der psychiatrischen Abteilung eines Klinikums in Wuppertal. Diese geschlossene Anstalt ist in seinem Film der etwas andere Herrschaftsbereich von Sissi Schmidt, Franka Potente, einer Krankenpflegerin, die eine pazifierende Wirkung auf alle Insassen ausstrahlt. Allein die Namensgebung Sissi Schmidt im Gegensatz zu Prinzessin Sissi von Possenhofen rechnet die blonde Erlösergestalt in Tikvas Remake herunter auf durchschnittsdeutsche Verhältnisse. Die österreichische Bergwelt des 19. Jahrhunderts wird dabei ins zeitgenössische Bergische Land, Nordrhein-Westfalen, verlegt. Insofern wirkt der Krieger und die Kaiserin gegenüber dem Mythos Sissi nahezu realistisch. In Der Krieger und die Kaiserin gibt es, ebenso wie in Lola Rent, kaum historische Verbindlichkeiten, abgesehen davon, dass der Film in einer imaginären Gegenwart spielt. Der Name des Kinomythos ist hier gleichfalls der Hauptindex, der Assoziationen zur deutschen Filmgeschichte aufruft und intertextuelle Bezüge erzeugt. Allerdings gibt es im Sissi-Remake eine historische Rückblende. Diese zeigt die Mutter Sissi Schmitz, die ebenfalls Krankenschwester gewesen ist und die in ihrer Reflexion über Männer einige vage Anspielungen zu ihrer Geschichte macht. Zitat: Die Männer kommen nicht wieder, ist eine alte Regel. Früher sind sie in den Krieg gegangen und nicht zurückgekommen, dann sind sie zur Demo gegangen und nicht zurückgekommen, heute fahren sie in Kur und kommen nicht zurück. Zitat Ende. Mutter Schmidt fasst ihre Erfahrungen mit drei Männergenerationen zusammen, mit der Kriegsgeneration der 40er Jahre, mit den 68ern und mit einer eher unbestimmten, die ihm heute angesiedelt ist. Tikvas Sissi markiert ebenso wie seine Figur Lola einen Bruch in der Geschichte der Generationen. Das Universum von Lola und Sissi sieht dabei ganz ähnlich aus. Beide machen sich um der Liebe willen auf einen Weg voller Hindernisse. Es gibt Gefahren in Form von Lastkraftwagen, aber auch rettende Krankenwagen, wobei sich letztere, wie in Lola Rent, auch in erstere verwandeln können. Es gibt zentrale Orte des Begehrens und der Macht, die Banken. Und beide Figuren verlassen sich auf ihrem Weg ganz auf Gefühl und Intuition. Während Lola aber nur in einem filmischen Konjunktiv kriminell wird, um ihren Liebhaber Manny zu retten, einmal raubt sie die Bank ihres Vaters aus, das andere Mal assistiert sie beim Überfall auf einen Supermarkt, findet sie beim dritten und letzten Versuch eine ehrliche Lösung im Besuch einer Spielbank, um das fehlende Geld für die Rettung des Geliebten zu beschaffen. Die gegenseitigen Rettungsversuche zwischen Sissi und Bodo in Der Krieger und die Kaiserin wirken dagegen wesentlich ernster. Zuerst rettet Bodo Sissi das Leben durch einen Luftröhrenschnitt mit seinem Taschenmesser. Dieser Schnitt in Sissis Leben ist nicht nur lebenserhaltend im schulmedizinischen Sinne, er ist gleichsam hochsymbolisch, stellt er doch zum Auftakt des Films die Weichen für Sissis Leben neu und initiiert die folgende Geschichte. Mariska Sissi litt 1957 noch unter einem klassischen Lungenleiden, einer Art TBC, von der sie durch ihre aufmunternde Mutter und durch einen Aufenthalt auf Madeira kuriert wird. Der Arzt in Mariskas Film spricht nach ihrer Genesung von einem Wunder. Tikva zitiert in Der Krieger und die Kaiserin diesen Arzt, wenn er seine Sissi von ihrer Heilung sprechen lässt. Der Arzt sagt, es sei ein Wunder und verbirgt damit den intertextuellen Bezug. Was in Lola Rent noch kommunikativ über einen Telefonanruf in Gang gebracht wird, also über den Austausch von Zeichen, wird in Der Krieger und die Kaiserin auf die somatische Ebene verschoben. Bodo weckt Sissis Begehren nicht durch einen Anruf, sondern körperlich, durch einen chirurgischen Eingriff. Nach ihrer Genesung macht sich Sissi auf, ihren Retter zu suchen, um ihn ihrerseits zu retten. Bodos Rettung ist ein längerer Prozess, der einen Bankraub und sein anschließendes Verstecken in der Nervenklinik beinhaltet und der sich erst am Ende des Films wirklich vollzieht, als Bodo zusammen mit Sissi sein Trauma noch einmal durchlebt. Inszeniert wird diese Rettung durch das Auftreten eines zweiten Bodos. Dieser Doppelgänger übernimmt nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt zu dritt das Steuer des Fahrzeugs, während der erste Bodo nach dem Fahrerwechsel verabschiedet wird. Auch Bodos Rettung wird also physisch als Verdoppelung des Körpers dramatisiert, im Gegensatz zu Manis nur symbolische Verdoppelung in Form einer Geldtasche, Money. Auch wenn sich in der gegenseitigen Rettung von Bodo und Sissi neben den märchenhaften Zügen vor allem auch die klassischen Schritte der Individuation abzeichnen, wie Ablösen vom Elternhaus, Finden einer Geschlechtsidentität, Gründen einer Partnerschaft, so nutzt Tikwa seinen mythischen Grund mindestens andeutungsweise auch zu einem Abschied von alten historischen Verhältnissen. Marischkas Sissi feierte in den 1950er Jahren trotz einiger Unberechenbarkeit in der Figur Sissi die Restauration in der Bundesrepublik. Wir bleiben immer die, die wir waren, und lässt in jedem seiner Filme die Hymne erklingen, die inzwischen die neue Nationalhymne der Bundesrepublik ist. Tikwas Happy End verlässt demgegenüber die alte Bundesrepublik und führt die Protagonisten an die Küste Portugals zum Klang des Meeresrauschens. Und damit bleibt das Paar zwar innerhalb der Grenzen der EU, aber der Abschied von Deutschland ist nicht nur geografisch gemeint, sondern leitet auch den symbolischen Abschied ein von einem Land, das zuvor als geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Anstalt imaginiert wurde. Sechstens, zur dekonstruktiven Arbeit an Lola und Sissi. Tikwas und Potentes Arbeit richtet sich auf die mythischen Namen Lola und Sissi. Mit Tikwas Drehbuch und Regiearbeit sowie mit den Darstellungen von Franka Potente bieten die Filme Folien an, auf denen die mythischen Figuren Lola und Sissi dekonstruiert bzw. neu gelesen und geschrieben werden können. Dies geschieht zu einer Zeit, in der sich die neue Berliner Republik gerne den alten Mythos, den Marlene Dietrich verkörperte, zu eigen machen wollte. Krakauers Kritik an Der blaue Engel war 1930 unter dem Stichwort Wirklichkeitsflucht formuliert und auf die Weimarer Republik gemünzt. Die Metapher, die Krakauer zur Illustration seiner Kritik verwendet, gestaltet sich als, Zitat, Malerei auf einem Theatervorhang, die das eigentliche Theaterstück vortäuschen soll. Zitat Ende. Was Krakauer mit dieser Malerei assoziiert, sind die Ornamente des Films, zu deren herausragendsten die Beine von Marlene Dietrich zählen. Dass Krakauer die Beine der weiblichen Hauptdarstellerin mit der ornamentalen Malerei auf einem Theatervorhang gleichsetzt und sie somit als Standbild erfasst, liest sich aus heutiger Sicht wie eine Vorwegnahme der feministischen Filmtheorie der 70er Jahre lesen. Laura Mulvey hat in ihrem viel zitierten Essay das Anhalten der Filmhandlung beim Auftritt des weiblichen Stars analysiert, unter anderem mit Verweis auf die Beine von Marlene Dietrich als Fetischobjekt des männlichen Blicks. Was bei Mulvey als Zurichtung des männlichen Zuschauerblicks unter den Aspekten Fetischismus und Sadismus als Charakteristikum des klassischen Hollywood-Kinos firmiert, ist bei Krakauer historisch an die Wirklichkeitsflucht der Massen vor dem aufziehenden Faschismus gebunden. Auch Krakauers Kritik des Blauen Engels wird von den Aspekten Sadismus, bei ihm allerdings in Bezug auf den Untergang Professor Unrats, und Fetischismus in Bezug auf die Beine Dietrichs getragen. Krakauer und Mulvey verbindet in ihrer Kritik die Forderung nach einem anderen Kino, welches sich insbesondere von der Fetischisierung und Stillstellung löst und sich der physischen Realität Krakauer bzw. einer Materialität in Zeit und Raum Mulvey zuwendet, die ein materielles Werden in tatsächlichen Laufbildern favorisiert. Die Kollegin Miriam Irina Rimini hat diesen Zusammenhang in ihrem Vortrag detailliert herausgearbeitet. Gerade die Forderung nach einem anderen Kino scheinen auch Tikvas Filme aufzunehmen. Sie dekonstruieren den festgefahrenen Blick auf die Beine Marlene Dietrichs, indem sie die Beine der Lola noch einmal inszenieren und zur Hauptattraktion eines anderen Films machen, sie sozusagen durcharbeiten. Denn den Beinen der Dietrich als Attraktion kann man sich ebenso wenig wie einem Mythos mit einer einfachen Kritik erwehren, wie die Bezugnahmen zahlreicher kritischer Denker wie Siegfried Krakauer, Theodor W. Adorno, Laura Mulvey und Gertrud Koch zeigen. Das Sexsymbol Dietrich bzw. die physische Präsenz ihrer Beine wird in Tikvas Film in eine buchstäbliche Zeichenstruktur des Begehrens zerlegt. Die kulturelle Fixierung des Blicks wird damit zurückgesetzt auf ein kinematografisches Monogramm. Im intertextuellen Signé Lola rennt werden die mythischen Beine erneut fokussiert. Das Begehren wird allerdings nicht mehr fixiert, sondern gewinnt seine Mobilität als Wunschmaschine zurück. Im Falle von Lola Rent geht diese tikvasche Operation mit einer weitgehenden Entsexualisierung der mythischen Figur einher, die die Verschiebung des Begehrens von einem Fetischobjekt zu einer mobilen Wunschmaschine begründet. In Der Krieger und die Kaiserin ist das Verfahren sowohl ähnlich als auch gegenläufig. Ausgehend vom Sissi-Mythos, einer entsexualisierten Mädchenfigur, die als ruheloser Wirbelwind dargestellt ist, unternimmt Tikva in diesem Film gleich zu Anfang eine sexuelle Initiation, eine symbolische Entjungferung mit dem Taschenmesser. Mit diesem Akt wird ein mobiles Begehren in Gang gesetzt, welches die Sissi-Figur aus den Fixierungen ihrer Geschichte der 1950er Jahre befreit. Dass es diese Fixierungen tatsächlich gab, verbirgt vor allem die unglückliche Geschichte der ersten Sissi-Darstellerin Romy Schneider, die trotz ihrer Flucht nach Frankreich vom Sissi-Mythos verfolgt wurde. Das zurückgebliebene Publikum wartete in Westdeutschland beharrlich auf seine Erlöserin. Tikva und Potente gehen diese Fixierung in Der Krieger und die Kaiserin mit ihrer dekonstruktiven Strategie textuell und körperlich zugleich an. Erst der filmische Schnitt in den Körper zeigt uns buchstäblich den psychiatrischen Zustand eines ganzen Landes. Die Auflösung erfolgt durch eine Reise an den Rand Europas. Dort wird zum Abschluss des Films das Bild nicht eingefroren. Vielmehr wird eine Fotografie in Szene gesetzt, die einen neuen Film in Gang bringt. In dieser Fotografie zeigt sich emblematisch das Lesen von Bildern. Fotografie verweist hier nicht nur auf Vergangenes. Film ist vielmehr eine Technik, um die fotografischen Spuren des Vergangenen neu anzuordnen. Gerade darin besteht Tikvas Arbeit am Mythos. Es ist ein Lesen von Bildern.
Sie haben Ihre Lektüre sehr an den Namen Lola und Sissi festgemacht und beziehen sich von dort ausgehend auf die deutsche Geschichte. Warum hat Tikva dies nicht fortgesetzt in seinen späteren Filmen?
Warum Tikva dies nicht weiter verfolgt hat, lässt sich nur schwer beantworten. Deutlich ist jedoch, dass er spätestens mit Heaven die Bearbeitung von deutschen Mythen aufgibt. Hinzu kommt, dass er seit Heaven nicht mehr seine eigenen Drehbücher verfilmt. Wie in den anderen Filmen Tikvas, so gibt es aber auch in Heaven mythische und märchenhafte Züge. Auch die Wahl der Namen Philippa und Filippo wird in Heaven sehr prominent ausgestellt. Allerdings dockt er damit offenbar nicht an konkrete Mythen der Filmgeschichte an. Es ließe sich vielleicht ein Bezug zur Wiedergraf-Produktion The Girl Philippa konstruieren, die zumindest einen ähnlich märchenhaften Stoff vor einem gesamteuropäischen Hintergrund erzählt. In diesem Stummfilm ist Philippa eine Balkanprinzessin, die im Ausland, Paris, aufwächst ohne um ihre Herkunft zu wissen. Ein amerikanischer Künstler verliebt sich in sie und entdeckt ihre wahre Identität. Schließlich spielt noch der englische Geheimdienst und sein Vorgehen gegen die Deutschen eine Rolle. Aber ein solcher Vergleich führt nicht zu den Ergebnissen wie bei Lola und Sissi. Mit der Figur Philippas bringt uns Tikva eine Figur nahe, die ausrastet, eine weibliche Amokläuferin, die sich gezielt auf den Weg macht, um eine Person zu töten, mit der Konsequenz der eigenen Selbstaufgabe. Wir sehen die Innensicht einer Figur, die sich durch ihre Handlung außerhalb der Gesellschaft stellt. Von der Filmkritik wurde Heaven weitgehend als mythenbildendes Rührstück begriffen, in dem kein Zeitbezug, geschweige denn historische Zusammenhänge zu finden sind. Vergegenwärtigt man sich aber Tikvas Spiel mit Wirklichkeits- und Möglichkeitsräumen als Befreiungsbewegung aus den Fixierungen der 30er und 50er Jahre, so taucht mit Heaven eine neue Konstellation im Denken von Bewegung auf. Heaven eröffnet keine historische Perspektive, sondern reflektiert das Utopische jenseits von Wirklichkeits- und Möglichkeitsräumen. Der Ausweg in den Himmel ist kein Ausweg, und Heaven erscheint hier, ganz materialistisch gedacht, als unmöglicher Ort. Von diesem aus agiert der Film. Das produziert tatsächlich eine mythische Weltsicht, in der sich historische Zeit und globalisierter Raum zusammenziehen, die aber immer auch als unmögliche Perspektive ausgestellt wird.